Hier ist Birgit mit einer kurzen Info, bevor die Folge gleich beginnt. Breitscheidplatz ist eine zusammenhängende Serie. Das heißt, die Folgen bauen aufeinander auf. Solltet ihr also die ersten Folgen noch nicht gehört haben, fangt am besten dort an.
Hier spricht Ihre hannoversche Polizei. Das Fußballspiel am heutigen Abend wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt.
Nach den Anschlägen von Paris sollte es ein Zeichen setzen gegen Hass und Gewalt. Das Freundschaftsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft heute Abend in Hannover gegen die Niederlande. Etwa 1,5 Stunden vor Anpfiff wurde die Begegnung abgesagt.
Die meisten von euch erinnern sich bestimmt. Im November 2015 sollte eigentlich ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft stattfinden. Aber das wurde dann abgesagt. Terroralarm. Und das zu einem Zeitpunkt, in dem Europa eh schon in heller Aufruhr war. Nur wenige Tage vorher gab es nämlich in Paris eine schreckliche Anschlagsserie. Im Club Bataclan wurden dabei 89 Menschen getötet. In der ganzen Stadt gab es vorher schon furchtbare Angriffe in Cafés, Restaurants und in einem Supermarkt mit weiteren Toten. Los ging die Anschlagsserie im Pariser Fußballstadion. Dort spielte an dem Abend, wie eben ein paar Tage später in Hannover, die deutsche Nationalmannschaft.
Die Anschläge von Paris sind das Werk radikaler Dschihadisten, also Gotteskriegern. Sie sind Anhänger des sogenannten Islamischen Staates und solche Anhänger wollen nun wohl auch in der Bundesrepublik Menschen töten. In Hannover, während eines Fußball-Länderspiels.
Nachdem die Tore geöffnet waren zum Einlass in das Stadion, hat uns ein ernstzunehmender Hinweis erreicht, dass im Stadion heute Abend ein Sprengstoffanschlag geplant ist.
Dieser Hinweis, von dem Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe da gesprochen hat, der kam von einem ausländischen Geheimdienst. Die Folge davon war, dass die Polizei ganz Hannover abgeriegelt hat. Sonderkommandos haben sich bereit gemacht und das Länderspiel wurde abgesagt.
Am Ende wurden keine Sprengsätze gefunden. Fehlalarm. Deutschland könnte wieder aufatmen. Wäre da nicht der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière bei einer Pressekonferenz?
Was genau war denn der Hintergrund der Gefährdung? Was hätte passieren können? Ich verstehe diese Fragen. Ja, verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte.
Und jetzt kommt ein unvergesslicher Satz des Innenministers.
Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Damit hat Thomas de Maizière tatsächlich noch mehr verunsichert. Ganz Deutschland fragt sich jetzt, wie hoch die Terrorgefahr im Land wirklich ist.
Ein Teil dieser Antworten wird aber trotzdem ans Licht kommen. Und dieser Teil wird von einem Mann geliefert werden, der genau am Abend des abgesagten Spiels einen Terroristen kennenlernt.
Dieser Mann ist ein Spion der Polizei. Angesetzt auf die Islamistenszene in Nordrhein-Westfalen.
Und er wird der Polizei immer wieder einen Namen nennen. Anis Amri.
Mein Name ist Simone Schillinger.
Und ich bin Birgit Tanner. Das ist der Podcast Breitscheidplatz. Folge 4. Der V-Mann. Als das Fußballspiel in Hannover wegen Terroralarm abgesagt wird, fährt der Spion gerade mit dem Auto durch Dortmund. Er nimmt ein paar andere Männer mit, will sie nach Hause bringen. Der Spion wird diesen Tag wohl nie vergessen, denn mit ihm im Auto sitzt Anis Amri, der spätere Attentäter vom Breitscheidplatz. Später wird dieser Spion Redakteuren des Magazins Spiegel diesen schicksalhaften Abend so beschreiben. Ich verfluche den Tag, an dem ich Anis Amri begegnet bin.
Amri weiß nicht, wer da am Steuer des Autos sitzt. Er kennt den Spion nur als Gleichgesinnten und hat keine Ahnung, dass der Spion einen direkten Draht zum Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen hat.
Der Spion ist ein V-Mann.
Ein V-Mann ist eine private Vertrauensperson, deren planmäßige, dauerhafte Zusammenarbeit als menschliche Quelle mit der Polizei, einem Nachrichtendienst oder dem Zoll Dritten nicht bekannt ist und die in dieser Funktion Informationen erhebt, die für den jeweiligen Auftraggeber von Interesse sind, inklusive personenbezogener Daten. Durch Ausnutzung von Vertrauen kann eine V-Person die Möglichkeit erlangen, Informationen in privaten Gesprächen und Situationen zu erhalten und von diesen gegebenenfalls Wort- und Bildaufzeichnungen zu fertigen. Dabei agiert die V-Person oft in politisch-extremistischen oder kriminellen Organisationen sowie in kriminalitätsverdächtigen Milieus, etwa der Drogenszene oder im Rotlichtbereich.
Der Spion wird von den Journalisten und auch von der Polizei VP01 genannt. Und darum machen wir das jetzt auch.
Er war im Drogenmilieu, bei Prostitution unterwegs, also alle Formen irgendwie organisierter Kriminalität war er dabei und hat auch geholfen, Ermittlungsverfahren zu einem Erfolg zu führen mit entscheidenden Hinweisen, die die Polizei sonst nie gehabt hätte.
Das ist Benjamin Strasser von der FDP. Er hat VP01 im Untersuchungsausschuss vernommen. Nicht öffentlich natürlich, denn VP01 lebt seit einigen Jahren im Zeugenschutz. Er muss unerkannt bleiben, im Verborgenen leben, hat eine neue Identität. VP01 ist heute die Zielscheibe von den Kriminellen, die er früher verpfiffen hat.
Einmal haben ihn Salafisten schon aufgespürt. Sie wollen ihn umbringen, sich rächen, dass er sie bei der Polizei angeschwärzt hat und damit ganze Netzwerke aufflogen. V-Leute leben generell gefährlich. Doch VP01 hat besonders viele Feinde, denn er war kein gewöhnlicher Spitzel.
Vertrauenspersonen sind ja immer ein Drahtseilakt in einem Rechtsstaat, weil das sind keine Beamten, die da eingeschleust werden in irgendeine Szene, sondern das sind ja entweder Kriminelle beim polizeilichen Bereich oder Extremisten im nachrichtendienstlichen Bereich, die gegen Geld oder gegen sonstige Vergünstigungen Informationen liefern, die im Prinzip die eigene Szene verraten. Dass ich als Staat auch noch Leute in Szenen reinschiebe, wo sie davor gar nicht waren, weil ich ja dadurch entweder Menschen radikalisiere oder weiter zu Kriminalitäten in kriminelle Szenen reinpusche, wo sie vielleicht andere Straftaten begehen. Das haben wir mit der VP01 gemacht.
VP01 war also kein Insider, der ab und zu Informationen lieferte, wie das bei V-Männern eigentlich üblich ist. Der Spion infiltrierte gezielt die Islamisten-Szene und sagte später, er habe sich wie eine Art verdeckter Ermittler gefühlt, einer, der quasi zur Polizei gehört. Doch für verdeckte Ermittler gibt es Gesetze, die regeln, was sie dürfen und was nicht. Für V-Leute gibt es kein Gesetz, nur allgemeine Vorschriften. Und das ist genau der Punkt. Mit VP01 wurden vielleicht genau diese Gesetze umgangen.
Als ehemaliger Drogendealer ließ sich VP01 Ende der 90er Jahre auf einen Deal mit der Polizei ein. Seither erledigt er einen Job nach dem anderen, liefert der Polizei Namen von Kriminellen, ihre Geheimnisse und ihre Pläne.
Im November 2015 ist VP01 vormittags zum Schein Drogendealer, abends kümmert er sich um Infos von Salafisten. So erzählte es Journalisten des Spiegel, die seine Geschichte aufgeschrieben haben. Im Auto offenbart Anis Amri, dass er in Deutschland etwas machen wolle. Er spricht nicht aus, was er meint. Doch alle wissen, Anis Amri will Anschläge machen.
Kennengelernt haben sich Amri und VP01 in einer Moschee in Dortmund. Dort ist der Spion schon länger Salafisten auf den Fersen. In der Moschee lehren die Salafisten aber nicht nur ihre Auslegung des Islam. Sie radikalisieren dort auch junge Männer für den Heiligen Krieg, den Dschihad.
Die Dortmunder Moschee betreibt Boban S. Sie ist kein pompöses Gotteshaus, sondern eine stinknormale Wohnung im Hochparterre eines ganz gewöhnlichen Mietshauses. Ganz ähnlich wie die Fussilet-Moschee in Berlin-Moabit. Boban S. hat diese Wohnung angemietet und lehrt dort islamische Wissenschaften. So nennt er das zumindest. Boban S. könnte also ein Schlüssel zu dem sein, was wirklich passiert ist. Er könnte Antworten für die Journalisten haben. Immerhin war er unglaublich nah an Amri dran. So nah wie wenig andere. Zeitweise soll Amri sogar bei Boban S. gewohnt haben.
Es ist ein Freitag im Oktober, es ist 6.20 Uhr. Wir sprechen jetzt mit Jo Goll und Sascha Adamek.
Simone ist am Telefon, um Jo Goll in aller Herrgottsfrüh zu erreichen. Der Journalist des RBB recherchiert seit 5 Jahren mit seinen beiden Kollegen Sascha Adamek und Norbert Siegmund zu den Hintergründen des Anschlags vom Breitscheidplatz. Für eine mehrteilige Doku zum 5. Jahrestag des Anschlags wollen die Journalisten heute ein ganz spezielles Interview führen.
Erzählt mal, wo seid ihr beide gerade?
Ja, wir sind in Bochum, ganz in der Nähe von der JVA. Dort werden wir jetzt ja Boban S. besuchen.
Wer ist das? Was für eine Rolle spielt er?
Ja, aus den Akten konnten wir natürlich ziemlich viel über Boban S. erfahren. Er ist 41 Jahre alt, in Dortmund geboren, also ein Ruhrgebietsjunge, ein Deutscher mit serbischen Wurzeln. Der ist nach islamischem Ritus mit einer Deutschen verheiratet. Offensichtlich ein ziemlich intelligenter Typ, ein studierter Chemieingenieur. Der hatte gute Jobs bei durchaus namhaften Firmen. Und irgendwann driftet dieser Mann dann in die radikal-islamistische Szene von NRW ab. Der wird dort ein führender Kopf der radikalen Salafisten-Szene.
Und was erhofft ihr euch jetzt von dem Gespräch mit Boban S.?
Boban S. und Amri, die waren eben ganz enge Weggefährten in der NRW-Islamisten-Szene. Die hatten ein sehr enges Vertrauensverhältnis und wir hoffen uns natürlich, dass er uns erzählen wird, wie er Anis Amri wahrgenommen hat. War der besonders radikal? Hat er ihm diesen Anschlag vom Breitscheidplatz dann auch zugetraut? Welche Rolle hat Amri in der Salafisten-Szene von NRW gespielt? Wir hoffen, dass wir diese Antworten auch von ihm bekommen.
Boban S. ist ein verurteilter Terrorist, dessen Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Das heißt für uns, wir dürfen ihn nicht einen Terroristen nennen, sondern müssen immer das Wörtchen mutmaßlich davor stellen.
Er war Angeklagter im bislang größten Terrorprozess gegen Islamisten in Deutschland. 3 Jahre dauerte der Prozess vor dem Oberlandesgericht in Celle. Der Vorwurf? Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Doch Boban S. ist nicht der Einzige, der vor Gericht steht. Mit ihm müssen sich auch noch 3 weitere verantworten. Einer von den 3 soll Dreh- und Angelpunkt der salafistischen Szene in Deutschland gewesen sein. Sein Name? Abu Wala.
Bekannt war er auch unter dem Namen der Prediger ohne Gesicht, weil er in seinen Videos meist von hinten zu sehen war. 25.000 Fans hatte seine Facebook-Seite.
Der RBB-Journalist Jo Goll kann mehr über ihn erzählen.
Abu Wala galt den Sicherheitsbehörden als der IS-Statthalter überhaupt in Deutschland, als der, der die Fäden zieht, der die Fäden in der Hand hat. Also Fakt ist, der hat eine große Gruppe von radikalen Islamisten angeleitet, kamen zu ihm zu Seminaren. Er war auch ein Reisender. Er hat auch in Berlin gepredigt, in der Fussilet, auch da war.
Welche Rolle die Fussilet-Moschee in diesem Fall spielt, haben wir euch in Folge 2 erklärt.
Es gab anscheinend keinen, der jetzt Befehle erteilt hat, aber man hat sich eben gegenseitig unterstützt. Und Ziel war eben, möglichst viele junge Leute zu finden für die Sache des Islamischen Staates, die nach Syrien, nach Irak zu schleusen, um die dort zu Kämpfern zu machen. Und das ist auch bei einigen, bei viel zu vielen jungen Leuten gelungen, die dort unfassbares Leid angerichtet haben. Also da gehen einige Dutzend Menschenleben auf das Konto dieser Gruppe am Ende. Manche sind zurückgekommen und Abu Wala, so war die Spinne im Netz.
Mittlerweile sitzt dieser Abu Wala hinter Gittern. Er wurde im Februar 2021 wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Genauso wie seine mutmaßlichen Helfer und Verbündeten.
Aufgeflogen sind Abu Wala und seine mutmaßlichen Helfer dank einer Person. Und diese Person ist kein anderer als VP01, der immer tiefer in die Salafisten-Szene eingestiegen ist. Vor allem in NRW, im Dunstkreis von Boban S.
Und zu diesem Boban S. sind nun die Journalisten Jo Goll und Sascha Adamek unterwegs. Dass sich für sie die Gefängnistore öffnen, ist etwas Besonderes. Journalisten können nicht einfach in Gefängnisse marschieren. Auch nicht, um die Hintergründe eines Attentäters zu recherchieren, der 13 Menschenleben auf dem Gewissen hat.
Um Zugang zu dem Islamisten Boban S. zu bekommen, mussten die Journalisten erstmal beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe anfragen. Der ist für Terroristen zuständig. Und es sieht erstmal schlecht aus für die 3 Filmemacher Jo Goll, Sascha Adamek und Norbert Siegmund.
Da Der Generalbundesanwalt war absolut dagegen, hat da einen Schriftsatz aufgesetzt, der wirklich albern war. Kein öffentliches Interesse. Also bei 13 Toten und über 100 Verletzten, das muss man erst mal aufs Blatt bringen.
Er sagt, er macht uns ein X für ein U vor und sowohl uns misstraute als auch der Öffentlichkeit, dass man ja mit dem, was der erzählt, nicht umgehen könne.
Und dann hat Norbert eben praktisch den Gegenentwurf geschrieben.
Und Norbert hat den Generalbundesanwalt überflügelt durch einen Schriftsatz, der so wasserdicht war, dass kein Blatt mehr dazwischen passte.
Er ist ein Top-Journalist, aber es wäre sicherlich auch ein Top-Jurist aus ihm geworden, wenn er was Ordentliches gelernt hätte.
Und dann steht er plötzlich vor ihnen, hinter einer dicken Panzerglasscheibe. Boban S., der verurteilte Salafist, der die Vorwürfe gegen ihn bestreitet.
Also ich war schon mal im Gefängnis, aber nicht als Insasse, auch als Journalist, aber in so einer Form, vor so einer Panzerglasscheibe, das war schon eine aufregende Angelegenheit. Und das macht man natürlich gerne, weil schon aus lauter Neugier, auch so einem Menschen gegenüberzutreten mit so einer Geschichte, der wirklich viel Blut an seinen Händen hat. Und dann sieht man da so eine dürre Gestalt den Raum betreten.
Die dürre Gestalt in schlichten Gefängnisklamotten will reden. Wegen der Panzerglasscheibe können die Journalisten nur über einen Telefonhörer mit ihm sprechen, so wie man das auch aus Filmen kennt. Boban S. beginnt erstmal über sein Verständnis des Islam zu sprechen, über die vier Rechtsschulen.
Er kennt den Koran gut, sehr gut sogar. Und er kritisiert den sogenannten Islamischen Staat über dessen Auslegung. Mehr noch, Boban S. sagt, er habe sich nie an einer Radikalisierung beteiligt. Doch man darf sich nicht täuschen lassen. Boban S. hat selbst nachweislich junge Männer radikalisiert, die später in Diensten des IS standen. Am bekanntesten sind Zwillinge aus Castrop-Rauxel.
Das sind zwei junge Männer, die hat er laut Urteil mit radikalisiert und geschleust in den Irak. Und diese Jungs, 22, haben dort Selbstmordanschläge verübt. Da sind 150 Menschen ums Leben gekommen. Das heißt, der hat wirklich richtig Blut an den Händen. Und du sitzt so jemand gegenüber und der quasselt dich eigentlich voll in theologischen Abhandlungen über den Islam.
Was die Journalisten aber wirklich interessiert, ist das Verhältnis von Boban S. zum Attentäter vom Breitscheidplatz, Anis Amri. Die beiden kannten sich, waren nachweislich in Kontakt.
Boban, erzählen Sie uns mal, wie haben Sie Anis Amri kennengelernt? Wie erinnern Sie Ihre erste Begegnung? Was war er für ein Typ?
Er hat so einen Eindruck gemacht, dass er so ein normaler Jugendlicher ist. So, hatte eine Baseballmütze auf und so, war ziemlich ruhig.
War er denn im Glauben gefestigt, der Anis Amri? Hatten Sie den Eindruck, dass Religion sehr wichtig für ihn ist?
Also, was bei ihm war, wie er Koran liest. Also, der hat die ganzen Koranregeln, der konnte richtig einhalten. Also, der hat ziemlich gut Koran lesen können. Ja, also hat mir erstmal einen guten Eindruck gemacht.
Der inhaftierte Islamist Boban S. hat Amri also als fleißigen Koranschüler in Erinnerung.
Doch Amri verändert sich in dieser Zeit angeblich. Boban S. erinnert sich an eine Zeit 10 Monate vor dem Anschlag. Damals wird Amri in Berlin von der Polizei kontrolliert und wusste daher nun, die Behörden haben ihn auf dem Schirm. Das scheint etwas mit ihm gemacht zu haben.
Also Bilal hat sich öfters bei mir beschwert, dass er sich mit ihm streitet, dass er ziemlich aggressiv ist, dass er ihn immer angreift und so.
Bilal ist auch Moscheegänger und ein Bekannter Amris. Die beiden kriegen sich öfter in die Haare. Amri scheint unberechenbar zu sein und schnell aus der Haut zu fahren. Auch davon erzählt Boban S. den Journalisten im Gefängnis.
Und ich habe das nicht geglaubt, weil ich habe ihn ja sehr selten gesehen. Und das war ein Eindruck, was er mir vermittelt hat, war, dass er ziemlich ruhig ist. Aber einmal habe ich das erlebt, das war am Universitätsgelände in Dortmund. Auf einmal fing ein Streit, irgendwie ein Stichwort VP1, Spion oder nicht, Stichwort Spion ist gefallen.
Die haben damals schon den VP01 unter Verdacht gehabt, ein Spitzel zu sein. Der hat durchaus Krisen durchgemacht, VP01 in der Gruppe, wo er nämlich beinahe aufgeflogen wäre. Und weil er nämlich immer sofort berichtet hat. Also er wurde ja gefragt, fährst du mit uns nach Paris Kalaschnikows besorgen? Und da hat er dann erstmal gesagt, ja, ich muss mir das überlegen. Hat sich ein bisschen Zeit erkauft, hat sofort seinen V-Mann-Führer angerufen und das erörtert, wie weit kann er gehen. weil es wäre natürlich ein Durchbruch gewesen, quasi einen inszenierten Waffenankauf durchzuziehen und dann bei frischer Tat zu ertappen. Das wäre es gewesen. Und dadurch, dass er immer sofort reagiert hat und dann auch teilweise Leute sofortige Reaktionen zu spüren bekommen haben, geriet er halt ein, zwei Mal auch unter Verdacht, der Spitzel zu sein.
VP01 berichtet auch von einem Treffen zwischen Anis Amri und dem Statthalter des sogenannten IS in Deutschland, Abu Wala. Ihr erinnert euch, der Prediger ohne Gesicht, der Rattenfänger des IS. Weihnachten 2015 soll Anis Amri eine Privataudienz bei dem Salafisten Wala gehabt haben, eine halbe Stunde. Was dabei gesprochen wurde, ist im Detail nicht bekannt.
Man vermutet, dass sich Anis Amri dort eine Art Segen für sein Anschlagsvorhaben geholt hat. VP01 beobachtet auch eine Radikalisierung von Anis Amri und berichtet seinen Kontaktleuten bei der Polizei davon. Er hält ihn für hochgefährlich, gefährlicher als alle anderen in der Moschee von Boban S. Boban S. hingegen glaubte das nicht, sagt er zumindest heute im Interview mit Sascha und Jo.
Für mich hat er keinen Eindruck gegeben, dass er irgendwie einen Anschlag machen will oder dass er irgendwas vorhat. Für mich gab es sowas nicht. Für mich war er, was mich so abgeschreckt hat, war seine Aggression, dass er unberechenbar ist. Deswegen habe ich von ihm Abstand genommen, weil ich dachte, vielleicht irgendwas passiert, er explodiert, vielleicht schlägt er mich oder keine Ahnung, was passiert.
Aber er hat ja auch frühzeitig im Netz Bombenbauanleitungen gelesen oder für Handgranaten. Haben Sie das ernst genommen oder eher nicht?
Ich habe das so gar nicht so realisiert. Ich dachte, er will sich das nur so anschauen.
Sie sind ja Chemiker. Was haben Sie denn dabei gedacht?
Ich habe zwar gesagt, dass ich Chemieingenieur bin, aber mein Schwerpunkt, mein Studium war Verfahrenstechnik und nicht Chemie.
Doch nicht nur Anis Amri fragt nach, ob Boban S. Bomben bauen könne. Auch VP01 will das wissen. So sagt Boban S. das zumindest.
Ich denke, aufgrund, weil ich gesagt habe, dass ich Chemieingenieur bin, hat VP1 mich öfters immer gefragt, ob ich weiß, wie man Bomben baut. Ich habe ihn jedes Mal gesagt, ich habe sowas nicht gelernt, ich weiß es nicht.
Hatten Sie den Eindruck, dass VP01 Sie animiert oder dahin treibt mit solchen
Dingen? Ja, ich hab nicht nur einen Eindruck gehabt, also da gab es ganz sichere Tatsachen, die gezeigt haben, dass VP1 die Leute animiert.
Hat die VP01 auch an der Radikalisierung von Anis Amri mitgewirkt? Glauben Sie, dass das ein Bestandteil war seiner Radikalisierung?
Wenn er das Gleiche mit Anis gemacht hat, was er mit mir gemacht hat, dann hat er ihn auf jeden Fall radikalisiert. Es war nämlich so, dass er öfters, wie heißt das, auf Anschlagsszenarien, wie heißt es, kam. VP1 fing einfach an, über irgendwas zu reden, irgendwelche Anschläge, so irgendwie Leute dazu zu bewegen. So. Auf einmal fing er an, so, als würde er so sozusagen so einen Zünder halten, so, als würde er drücken. Und er sagt, ich möchte gerne machen, ich möchte gerne machen.
Und das ist ja doch interessant, was Boban S. den Journalisten hier im Gefängnis erzählt. Ein V-Mann als Scharfmacher? Die treibende Kraft bei der Radikalisierung von Anis Amri? Anstifter von Staatswegen? Kann das wirklich so gewesen sein? Das wäre wirklich ein Skandal. Ein weiterer Skandal.
Boban S. hat halt versucht, uns zu suggerieren, dass VP01 eigentlich die treibende, die absolute, die einzige radikale Kraft war in diesem ganzen Zirkel. Und das ist natürlich Unsinn.
Wenn man jetzt weiß von VP01 wiederum über diese Leute sagt, welches Beef der mit denen hatte damals, dann versteht man natürlich, dass die kein gutes Haar an dem lassen und natürlich sagen, der war der, der am meisten scharf gemacht hat, der hat uns aufgefordert, Anschläge zu verüben. Das alles lässt sich ja erstens nicht nachprüfen und zweitens widerspricht VP01 dem auch ganz klar. Er gesteht ja ein, dass er Anschlagsbereitschaft äußern musste, das war Teil seines Auftrags.
Also ich sehe das ein bisschen kritischer. Aus meiner Sicht sind die Aussagen von der Seite der Salafisten sehr kompatibel. Ne? Und wir müssen wirklich aufpassen, und das lehrt ja nicht zuletzt die NSU-Affäre, dass V-Leute nicht aus dem Ruder laufen. Und so manche Dinge, die ich gelesen habe, das ist schon ziemlich hart an der Grenze zum Agent Provocateur. Und selbst wenn da einer nur mit den anderen mitkräht, trägt er ja zu der Erhitzung und Überhitzung der Affäre bei.
Da würde ich dir widersprechen, Norbert. Das sehe ich wirklich nicht so, weil er muss das. Er fliegt auf, wenn er nicht mitheult. Und ohne ihn wäre Abu Wala-Gruppe niemals aufgeflogen.
Da haben wir doch Leute gehört, die sich da aus rechtsstaatlicher Sicht mit befasst haben. die Grenze darf er nicht überschreiten. Nein, und das hat er möglicherweise gemacht.
Sascha, die Diskussion müssen wir führen, damit sowas eben nicht aus dem Ruder läuft. Und wir wissen wirklich nicht, ob er nicht auch einen Anteil an der Radikalisierung von Anis Amri hat.
V-Personen haben oft zwielichtige Rollen. Sie bewegen sich ja auch tatsächlich zwischen zwei Welten. Zwar müssen sie sich wie Kriminelle verhalten, sonst fliegen sie sofort auf, dürfen aber selbst keineswegs kriminell sein. Und schon gar nicht dürfen sie andere zu Straftaten anstiften. Wirklich schwierig und für die Behörden ja auch kaum nachzuvollziehen. Stellt euch vor, ihr seid als V-Person unterwegs und eure kriminellen Freunde fragen euch, welche Bank ihr für einen Überfall vorschlagt oder was ihr von diesem oder jenem Drogendeal haltet. Wie reagiert man da? Das ist immer wieder eine Grauzone.
Ein bekannter Fall ist dafür zum Beispiel der NSU, der Nationalsozialistische Untergrund. Sicherheitskreise hatten rund 40 V-Leute in der rechtsradikalen Szene beschäftigt, die mehr oder weniger Informationen lieferten. Der Staat bezahlt die V-Leute für ihren Einsatz. Aber im Fall des NSU haben so manche V-Leute mit diesem Geld wohl auch ihre rechtsradikalen Netzwerke ausgebaut oder illegal Waffen gekauft. Alles nur, um die Fassade aufrechtzuerhalten? Oder wurde hier der Staat ausgenutzt?
Aber war die VP01 wirklich so einer, wie Boban S. behauptet? Einer, der die Grenzen auch mal überschritten hat? Kann man Boban S., einem radikalen Islamisten, der selbst von dem V-Mann bespitzelt wurde, wirklich Glauben schenken?
Jo Goll und Sascha Adamek sind selbst eingetaucht in diese Salafisten-Szene, weit vor dem Besuch im Gefängnis, und sammelten selbst Erfahrungen, was glaubhaft ist und was nicht. Auch als Journalist bewegt man sich manchmal eben zwischen den Welten und muss selbst tief eintauchen in die Szene.
Ihr habt auch Hintermänner gesucht, ihr habt euch durchgegraben und habt da auch, wie ihr schon mal erwähnt habt, an der einen oder anderen Tür geklopft. Könnt ihr uns da mal ein bisschen mitnehmen? Was war da so euer Weg?
Das Schwierige ist ja, du hast Unterlagen, Ermittlerunterlagen, die, sagen wir mal, milde Hinweise liefern auf private Wohnanschriften. Und die uns dann natürlich ermöglicht haben, unangekündigt bei Menschen aufzutauchen, was natürlich ein schweres Eintreten in die Privatsphäre darstellt. Und wenn du dann noch denkst, es sind Menschen, die möglicherweise gewaltbereit sind, die du gar nicht kennst, nur nach Aktenlage, dann ist man schon vorsichtig. Wir haben dann immer gesagt, wir beiden, der eine geht halt zur Tür, der andere bleibt ein bisschen zurück, falls dann doch was passiert ist.
Naja, also ich meine, wenn du das Ziel hast, dieses Umfeld auszuleuchten, da bleibt dir ja fast nichts anderes übrig. Du musst einfach versuchen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir sind in einem kleinen nordrhein-westfälischen Städtchen gewesen, da standen wir vor der Tür und haben gewartet, bis der Herr von der Arbeit kommt. Und der war erstaunlich gesprächig. Der Kölner sagt, er tät noch immer gut gegangen. Was willst du machen? Das, wenn du über Extremisten berichtest, dann musst du mit Extremisten sprechen. Das geht nicht anders.
Und auf dieselbe Art und Weise finden sich Sascha Adamek und Jo Goll auch auf der Couch eines Amri-Freundes wieder und reden bei einem Tee, zur Überraschung aller, ziemlich nett miteinander.
Und du erfährst dann, dass der massiv schmerzmittelabhängig ist, dass der später Leute, Passanten mit einem Messer angegriffen hat und in Sachen abgepresst hat, dass er vorhatte, den Halbmarathon von Berlin in die Luft zu jagen.
In Duisburg, da mussten wir einmal richtig die Beine in die Hand nehmen und da sind wir auch das Treppenhaus runtergerannt. Da sind wir einfach nur angebrüllt worden und die Türen flogen.
Ich weiß noch, wie der auf uns zugetreten ist. Da habe ich wirklich gedacht, jetzt knallt's gleich. Ja. Der ist wirklich richtig auf uns zu so und dann sind wir wirklich gleich weggerannt. Es gibt ja mehrere Moscheen in die Amri gegen. Eine ist die Saituna-Moschee. Da war ich mit Norbert und da haben wir Fotos mitgenommen von Amri und haben den Imam getroffen und gefragt, ob er ihn kennt. Den haben wir hier nie gesehen. Nie. Ja, also wir wussten aber, wie oft er da war, weil es eben auch da eine Überwachung gab. Und da muss man schon sagen, also ich weiß nicht, ob ich schon mal so oft belogen wurde, wie in diesen Kreisen halt Erkundigungen einzuholen, ne? Wo einfach dann gesagt wird, haben wir nie gesehen, was nicht sein kann.
Die Aussagen von den radikalen Islamisten sind nicht immer verlässlich. VP01 jedoch liefert verlässlich, gibt Infos weiter und berichtet regelmäßig an das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen. Das LKA zapft daraufhin Amris Telefon an und hört bei allen Gesprächen mit. Auch darüber berichtet der RBB im April 2017, also ein paar Monate nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt.
Die Polizei benutzt Amri, obwohl sie glaubt, dass von ihm selbst eine Gefahr ausgeht. Im Zuge der technischen Überwachung seiner Smartphones verdichten sich die Terrorhinweise. Ermittler dokumentieren. Amri chattet mit IS-Terroristen in Libyen, spricht mit dem Mann, der sich im Netz als Kämpfer darstellt, und er spricht über sein geplantes Dugma, ein Codewort für einen Selbstmordanschlag. Auf einem IS-Blog informiert sich Amri über tödliches Insektengift und über den einfachen Bau von Sprengkörpern, die er mit Nägeln und mit Rattengift anreichern kann, um mehr Menschen zu töten. Die Polizei zeichnet all das mit.
Doch es gibt ein Problem. Anis Amri fährt immer häufiger nach Berlin. Selbst VP01 fährt ihn einmal in die Hauptstadt. Und das heißt im föderalistischen Deutschland, die Polizei in NRW darf ihn nicht so weit verfolgen. Das Problem kommt im gesamten Fall Anis Amri ja immer wieder vor. Das LKA NRW gibt also seine Infos zu Amri an die Berliner Polizei weiter. Wie die mit Amri umging, haben wir euch schon in Folge 3 erzählt.
Aber das LKA hat noch eine weitere Idee. Bei einem solch hochmobilen, gewaltbereiten Islamisten, der zwischen den Bundesländern pendelt, Anschläge im Bundesgebiet plant, solle doch das Bundeskriminalamt, also BKA, übernehmen. Die Behörde kann auch über Bundesländergrenzen hinweg ermitteln. Genau dafür ist sie auch da. Doch das BKA hat andere Vorstellungen.
Für mich waren die Vollpfosten hier beim Bundeskriminalamt, das muss man ganz klar sagen. NRW hat den Weißen Ritter gehabt, einen Ermittler, der sich früher mit Fahrraddiebstählen befasst hat, der sich hochgedient hat in den Staatsschutz, der eine Top-Arbeit gemacht hat, der Top-Auftritte hatte dann später auch vor den Untersuchungsausschüssen, der gewarnt hat. Und da waren dann die Oberdjangos vom Bundeskriminalamt, die sich gesagt haben, was will der Trottel aus dem Ländchen NRW? Wir sind die Supercops und vergiss deine Quelle, der berichtet ein bisschen viel. So würde ich das interpretieren, ist gedeckt durch Artikel 5 Grundgesetz.
Artikel 5 Grundgesetz ist im Übrigen das Recht auf Meinungsfreiheit. Das gilt selbstverständlich auch für Journalisten.
Du kriegst nie wieder ein Interview, Norbert.
Geh bald in Rente, das brauche ich auch nicht mehr.
Aber zurück zu den Weißen Rittern, Vollpfosten, Supercops oder Oberdjangos, wie Norbert Siegmund sie so liebevoll bezeichnet. Die haben alle ein gemeinsames Problem. Und dieses Problem heißt VP01.
In Kürze geht die Geschichte so. Das LKA Nordrhein-Westfalen und ihr Leiter des Staatsschutzes mussten schon Ende 2015 immer wieder die Glaubwürdigkeit von VP01 verteidigen. Vor allem vor dem Bundeskriminalamt.
Die Staatsschützer aus NRW hätten nämlich gern, dass der Fall Anis Amri zu einem herausgehobenen Fall gemacht wird, also einem ganz besonders wichtigen Fall. Denn sie sagen, Amri sei eine Gefahr für das gesamte Bundesgebiet. Und sie selbst würden sich in NRW weiter die Salafisten um Abu Wala vornehmen.
Genau deshalb kommt es Ende Februar 2016 zu einem Treffen bei der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe. Am Rande dieses Treffens findet ein Gespräch statt. Ein Vier-Augen-Gespräch. Die Beteiligten, der Ermittler aus NRW und ein Mann vom BKA. Genau dieses Gespräch wird Jahre später im Untersuchungsausschuss für Aufruhr sorgen.
Denn sein Inhalt ist so brisant, dass es gestandene Politiker aus dem Bundestag vom Hocker hauen wird.
Nach dem Anschlag gab es nicht nur Untersuchungsausschüsse in den Landesparlamenten in NRW und Berlin, sondern auch im Bundestag. Dort sagt der Ermittler des LKA Nordrhein-Westfalen als Zeuge aus. Es geht um den V-Mann, VP01, und um das, was der Mann vom Bundeskriminalamt über ihn gesagt hat.
Und da wäre eine Anweisung von ganz oben gekommen, diese V-Person sei überhaupt nicht glaubwürdig und das, was sie an Informationen liefern würde, sei überhaupt nicht tragfähig, in keiner Weise valide, obwohl sie immer sehr, sehr zuverlässig berichtet hat. Und er sei angewiesen worden, diese V-Person intern kaputt zu schreiben, damit man sozusagen keine Informationen mehr von ihr entgegennimmt. Und das eben im Kontext Anes Amri.
Das ist Irena Mihalic, Abgeordnete der Grünen im Bundestag und Mitglied im Untersuchungsausschuss.
Das hat natürlich für mächtig Aufsehen im Untersuchungsausschuss gesorgt und das hat uns alle also wirklich wahnsinnig irritiert, weil das natürlich ein harter Vorwurf ist, weil diese Anweisung sei von allerhöchster Stelle gekommen und er hätte sich auch beim Generalbundesanwalt darüber beschwert und das hat ordentlich für Furore gesorgt.
Was heißt denn von allerhöchster Stelle?
Also der LKA-Mitarbeiter hat den Vorwurf erhoben, dass von Seiten des Bundesinnenministeriums ja diese Anweisung gekommen sei, von der Hausspitze des Bundeskriminalamts, zum Beispiel einen leitenden Kriminaldirektor beim Bundeskriminalamt, auch den Bundesinnenminister, den damaligen Thomas de Maizière. Und das war etwas, was im Untersuchungsausschuss eingeschlagen ist, wie die sprichwörtliche Bombe.
Nicht nur bei Irene Mihalic. Auch Benjamin Strasser von der FDP saß damals im Untersuchungsausschuss und traute seinen Ohren kaum.
Und das war einer dieser Momente, wo wirklich absolute Stille in unserem Vernehmungsraum war, weil alle, egal ob Regierung oder Opposition, das relativ fassungslos erstmal zur Kenntnis genommen haben.
Fassungslos sind alle deshalb, weil das Ganze nun so aussieht, als sei es eine rein politische Entscheidung gewesen, die VP01 als Spitzel abzuziehen. Dafür dürften aber nur fachliche Gründe eine Rolle spielen, zum Beispiel, wenn ein Spitzel wirklich nur Quatsch erzählt oder kriminell ist. Und fassungslos ist man auch, weil mit dieser Aussage deutlich wird, der Fall Anis Amri wurde von den höchsten Stellen im Land ignoriert.
Aber schon einen Tag nach der Aussage im Untersuchungsausschuss dementiert das Bundesinnenministerium die Vorgänge ganz offiziell. Es habe keine Anweisung von oben gegeben, die Quelle VP01 niederzuschreiben. Der Beamte vom BKA hätte auch nie sowas gesagt und schon gar nicht, dass dieser V-Mann zu viel Arbeit mache. Das Vier-Augen-Gespräch habe es überhaupt nicht gegeben.
Wer sagt nun die Wahrheit? Wurde der Ermittler aus NRW angewiesen, seine Quelle fallen zu lassen? Wollte das Bundeskriminalamt VP01 fallen lassen? Um diese Frage zu klären, beschließt der Untersuchungsausschuss im Bundestag einen einmaligen Vorgang.
Wir haben den LKA-Mitarbeiter neben den BKA-Menschen gesetzt, mit dem das Gespräch stattgefunden hat. Und dann haben die sich mehr oder weniger vor uns allen gestritten, ob denn jetzt dieses Gespräch so stattgefunden hat oder nicht. Da muss man ganz klar sagen, das war wirklich ein Showdown.
Und das war schon sehr interessant, weil natürlich dann auch sozusagen die zwischenmenschlichen Verhaltensweisen sichtbar werden und wie die miteinander umgehen, auch in so einer Situation. Und,
wie sind sie denn miteinander umgegangen?
Ja, also der eher Bockige aus dem BKA war sehr emotional und sehr aufgebracht dann auch teilweise. Hat immer heftig mit dem Kopf geschüttelt, wenn sozusagen der andere was gesagt hat. Und der Herr M. aus NRW ist ruhig geblieben. Also das ist so ein Grundtyp, der sich jetzt nicht irgendwie so explodiert.
Wir haben einige Passagen dieses Showdowns aus den Protokollen entnommen und für diesen Podcast nachsprechen lassen. Der Beamte des Bundeskriminalamts auf der einen und der Ermittler des Landeskriminalamts auf der anderen Seite. Es geht darum, für wie glaubhaft die Kriminalisten die Aussagen von VP01 gehalten haben. Es beginnt der Kontrahent des Bundeskriminalamts, also der, der den V-Mann angeblich streichen lassen wollte.
Und von den Vorgesetzten des Herrn M., von der gesamten Führungsriege des LKA NRW, traut sich keiner bei unseren Vorgesetzten anzurufen und zu sagen,
möglicherweise ist das vorher schon gewesen.
Was schreibt ihr in euren
Protokollen?
Dass
ich das so aufgenommen habe, dass beim BKA oder im Umfeld von
also,
LKA Entschuldigung, Personen,
da muss ich sagen,
die genannt hat, Vorgespräche geführt worden sind. Die VP entsprechend
hat das nicht verstanden, dass das ein Argument ist, was uns nahezu zwingt, zu sagen, dass die VP zumindest mal in diesem Punkt der Polizei nicht die Wahrheit
das wird zu viel Arbeit machen und die VP auch.
Und das Ende der Vernehmung war, dass der Beamte vom BKA schon gesagt hat, also er schließt nicht aus, dass es ein Vier-Augen-Gespräch gegeben hat nach diesem Treffen, aber auf keinen Fall mit so einem Inhalt.
Und sowas denkt man sich ja nicht aus. Ja, also das heißt, unterm Strich, der LKA-Mitarbeiter hat einfach eine hohe Glaubwürdigkeit gehabt in diesem Zusammenhang, weil es für ihn gar keinen Grund gab, das anders darzustellen.
Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Das wird nie eindeutig geklärt. Bis heute nicht. Doch eines steht fest für die drei Journalisten, die den Fall jahrelang recherchiert haben.
Bundesanwälte haben ja in den Ausschüssen dann letztendlich ausgesagt, wem sie das Vertrauen geschenkt haben und wem sie glauben. Und es war eindeutig der Ermittler des LKA NRW, dieser fleißige Mann, der wirklich einen guten Job gemacht hat. Norbert spricht immer vom Weißen Ritter. Die haben sich festgelegt, wem sie glauben. Und wenn das schon Bundesanwälte machen, und das geht aus den Akten eindeutig hervor, dann stellt sich die Frage für mich gar nicht mehr.
Ich glaube nur, dass der sich das never ever aus den Fingern gesogen hat. Die haben ihren Job gemacht und die haben ihn gut gemacht.
Die haben ihn super gemacht. Das BKA hat es dann vermasselt. Und diese Vollpfosten vom Bundeskriminalamt haben das runtergeredet. Wenn sie es nicht gemacht hätten, dann wäre das Netz für Amri viel, viel dichter gewesen. Dann wäre Anis Amri wahrscheinlich dann auch in die Zuständigkeit des Bundeskriminalamts gewandert. Die hatten nämlich die Möglichkeit, diesen reisenden Terroristen, für den ja nie ein Land wirklich zuständig war, unter ihre Fittiche zu nehmen. Das haben diese zwei Vollpfosten, die Namen möchte ich jetzt nicht nennen, aber den Begriff möchte ich gerne noch mal wiederholen, das haben diese Vollpfosten verhindert, indem sie sich Django-mäßig völlig überschätzt haben. Und vielleicht, weil es Freitag um eins war und der Beamte in Wiesbaden oder Berlin dann gern nach Hause geht. Das ist mein Eindruck aus den Akten und das muss auch einfach mal gesagt werden. Und das ist schlimm, es hat 12 Menschenleben gekostet und 13 mittlerweile und zahllosen Familien das Unglück gebracht.
Um sie geht es in der nächsten Folge. 13 Menschen sind bei dem Anschlag auf den Breitscheidplatz ums Leben gekommen. Viele wurden schwer verletzt. So schwer, dass sie bis heute mit den Folgen zu kämpfen haben.
Und zwar auch mit Folgen, die nichts mit seelischen und körperlichen Verletzungen zu tun haben. Mit Folgen, die sich vorher wohl niemand hätte vorstellen können.
Ich war Soldat. Ich komme aus Libanon. Ich habe so viele Krieg erlebt. Aber ich habe noch nie so eine Schlacht gesehen.
Einmal pro Jahr müssen die sich psychologisch untersuchen lassen, bis auf die Unterhose ausziehen. Was soll das?
Ich kann die schreien, ich kann die Schmerzen fühlen von diesen Menschen. Ich kann einfach das nicht vergessen.
Das ist wie ein Albtraum, dass wir immer wieder zum Psychiater müssen, um zu beweisen, dass wir immer noch seelisch beschädigt sind.
Es ist eine Schande. Es ist wirklich eine Schande, mit Menschen, die sowas erleben mussten, so umzugehen.
Man hat mir auf den Weg gegeben als Ersthelfer. Ich hätte mich ja nicht als Ersthelfer zur Verfügung stellen müssen. Ich hätte ja nicht dahin gehen müssen.
Das macht mich wütend.
Allen getöteten Menschen gedenken wir am Ende einer jeden Folge.
Anna Bagratuni.
Georgi Bagratuni.
Klaus Jakob.
Nadja Cisma.
Fabrizia Di Lorenzo.
Sebastian Berlin.
Dalia Eljakim.
Christoph Herrlich.
Dorit Krebs.
Peter Völker.
Angelika Klösters.
Lukas Urban.
Sascha Hüskes.
Breitscheidplatz ist eine Produktion von 190p. Im Auftrag vom SWR in Zusammenarbeit mit dem RBB. Executive Producer sind Zaha Esler und Oliver Meske. Koordination Thomas Simon. Skript, Dramaturgie und Redaktion Simone Schillinger, Birgit Tanner und Jakob Baumer. Redaktionelle Mitarbeit Franziska Schill. Schnitt und Sounddesign Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik Felix Schneider. SprecherInnen Saskia Weisheit und Matthias Kiel. Großen Dank an die JournalistInnen des RBB. Sascha Adamek, Jo Goll, Norbert Siegmund und Susanne Opalka. und an Peter Till Colano für die Bereitstellung des Archivmaterials sowie Anne-Kathrin Thüringer, Ute Beutler und Annette Neulting für die redaktionelle Unterstützung.